Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast, heute zu einem ganz wundervollen neuen Interview mit Dr. Sheila Delis. Vielleicht hast du schon mal von ihr gehört. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin des Buches Unverschämt und sie ist Gynäkologin. Sie ist mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie ist davor in den USA aufgewachsen, hat hier Medizin studiert und dann ihren Facharzt in Gynäkologie gemacht. Und ihr Lebensziel oder ihre Lebensvision ist es, Frauen dabei zu helfen, ihren Körper wertzuschätzen und ihre Sexualität wertzuschätzen. Und das, ja, das macht sie mit so einer wundervollen Leichtigkeit, mit ganz viel Humor. Und genau darum geht es auch in ihrem Buch Unverschämt, wo es wirklich darum geht, diese ganze Schamhaftigkeit, die leider so oft Frauen mit ihrem Körper verbinden, wie sie das auflöst. Ganz, ganz wundervoll. Und ich freue mich sehr, sie jetzt hier im Interview gehabt zu haben und mit ihr über genau diese Themen zu sprechen. Warum fühlen wir uns eigentlich manchmal so beschämt unserem eigenen Körper gegenüber? Warum haben wir so wenig Bewusstsein unserem eigenen Körper gegenüber, gerade auch als Frauen? Und wie können wir es schaffen, eine gesunde Beziehung zu unserem Körper, zu unserer Sexualität zu erschaffen und wirklich da in unserer Kraft zu sein? Welche Rolle spielen eigentlich Hormone in unserem Körper? Und ja, dieses Interview ist einfach ganz wundervoll, humorvoll, spannend. Und ich glaube, dass ja, jeder, der hier zuhört, jede Frau vor allen Dingen, die zuhört, da ganz viel für sich mitnehmen kann. Denn ich glaube, in dem Moment, wenn wir wieder wirklich in unsere Weiblichkeit kommen, in dem Moment, wo wir unsere Weiblichkeit wertschätzen, unseren weiblichen Körper wertschätzen und diese Kraft, diese Macht, die damit auch einhergeht, wertschätzen, dann können wir auch ganz anders in dieser Welt auftreten. Und deswegen freue ich mich sehr, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du danach deine Gedanken mit mir auf Instagram teilst, @LauraMarlinaSeiler, wenn du vorbeikommst und ja unter dem Post von heute schreibst, was du für dich mitgenommen hast, wie du das ganze Thema siehst, was deine Erkenntnisse vielleicht damit sind. Und ja, wir freuen uns riesig darauf und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Sheila Delis. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz, ganz tolle Powerfrau hier im Interview zu haben. Eine unglaublich inspirierende Frau, Sheila Delis. So schön, dass du hier bist im Podcast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Laura. Ich bin froh, dass ich da sein kann. Vielen
Richtig
Dank.
Richtig schön. Wir starten direkt los und tauchen ein in deine Thematik. Du bist Gynäkologin. Du hast gerade ein ganz, ganz tolles Buch veröffentlicht, Unverschämt, wo es auch darum geht, über diese ganzen Themen aufzuklären, die uns Frauen irgendwie von klein auf begleiten vielleicht auch oder wo eben nicht drüber gesprochen wird eigentlich. Und ja. Magst du mal, vielleicht fangen wir damit an, dass du ein bisschen was über deine Mission erzählst. Was genau tust du? Wofür gehst du los? Wofür brennt dein Herz? Und lass uns damit einfach losstarten.
Okay, also es ist ja so, ich bin Gynäkologin jetzt seit fast 20 Jahren und seit 13 Jahren habe ich meine eigene Praxis. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass Frauen ja natürlich sehr starke Wesen sind. Na, wir können so viel. Wir arbeiten, wir bringen Kinder auf die Welt, wir managen schwierige Beziehungen, wir pflegen unsere Eltern, wir machen so, so viel. Wir versuchen, gute Freundin zu sein, wir versuchen, an der Gesellschaft gut teilzunehmen. Und auf der anderen Seite, wenn es um den Körper geht, haben so viele Frauen einfach einen riesen blinder Fleck. Und diese Unwissenheitslücke, die geht durch alle Bildungsschichten, alle Gesellschaftsschichten eigentlich. Und das hat mich mit den Jahren immer mehr gestört, weil ich dann auf der anderen Seite gesehen habe, dass wir eigentlich in der Lage sind, wahnsinnig viele Dinge zu machen, die auch komplizierter sind. Ne? Also ich sage immer, Netflix-Serie mit mehreren Staffeln zu folgen. Ja, Game of Thrones, beste Beispiel, wo man sich irgendwie merken muss, wer hat was in welcher Folge gemacht. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist mein Fach wirklich nicht so schwer. Um alles, was ich lernen kann, kannst du lernen, kann jeder lernen. Und das hat wirklich den Vorteil, oder es hat wirklich, dass man als Frau sich nicht mehr so viele Sorgen macht. Man verliert Ängste, man verliert Scham und so weiter. Und das ist meine Mission. Diese Lücke, die sich eigentlich über die Jahre aufgebaut hat, auch diese Kluft zwischen Arzt und Patient, was auch in Deutschland noch sehr, sehr traditionell hochgehalten wird, trotz Internet, trotz allem, um das so ein bisschen zu schmälern. Weil ich bin nicht der schlauste Mensch der Welt. Ja, aber alles, was ich lernen kann, kannst du auch. Das ist das im Prinzip. Und dann gewinnen wir eigentlich beide. Ja, weil wenn du als Patientin zu mir kommst, weißt du, und du, wir können irgendwie auf so eine normale Ebene sprechen, ist das total, ist es für alle besser. Ja, es ist für mich besser und es ist für dich besser. Also es ist mir immer lieber, als wenn Patienten so sich durch im Internet in irgendwelche Chatforen oder sowas informieren. Das ist einfach, das ist nicht gut. Und das wissen die auch. Das verunsichert und deswegen kommen die dann zum Frauenarzt. Und wenn du als Patientin beim Frauenarzt nicht die Antworten bekommst, die du brauchst, die du willst, oder nicht das Gehör bekommst, was du brauchst, dreht sich das immer weiter. Und das will ich durchsprechen. Das ist meine Mission.
Sehr schön. Ja, ist eine tolle Mission, weil ich glaube auch, dass umso selbstsicherer wir natürlich als Frauen auch in unserem Körper sind und umso mehr wir über unseren Körper wissen, umso stärker stehen wir natürlich auch im Leben. Also
so. Absolut.
Ja.
Absolut.
Entschuldigung.
Alles gut. Nee, ich wollte nur sagen, das ist auch das, wofür wir eigentlich gemacht sind. Ne? Wir sind eigentlich dafür gemacht, in unseren Körper zu stehen. Und das ist, wie du schon sagst, also je selbstbewusster du bist, ein selbstbewusstes Mädchen, eine selbstbewusste Frau, die in sich ruht, davon profitiert die ganze Gesellschaft eigentlich.
Ja. Absolut. Was würdest du sagen, jetzt auch so aus deiner Erfahrung als Gynäkologin, als Frauenärztin mit deiner eigenen Praxis? Was sind so Fragen, auf die du anders antwortest? Weil du meintest ja gerade, es gibt noch so eine Diskrepanz zwischen Arzt und Patient und dass die Frauen nicht immer die Antworten bekommen, die sie vielleicht eigentlich bräuchten. Was würdest du sagen, sind so typische Fragen, mit denen Frauen zu dir kommen, auf die du jetzt vielleicht anders antworten würdest oder vielleicht ehrlicher oder genauer als vielleicht andere Gynäkologen?
Also sicherlich, was bei mir ein Brennthema ist, absolut, sind Hormone, Hormonersatzbehandlungen, diese Geschichten. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Oldschool-Ärzte, Gynäkologen, die einfach sagen, ach nö, Schatzilein, du brauchst ja keine Hormone, du brauchst dies nicht, du brauchst das nicht, das ist natürlich, da musst du durch, ne? Und die Frauen auch nicht ernst nehmen. Typisches, sehr, sehr typisches Beispiel, Frau kommt zum Frauenarzt und sagt, ich habe Schmerzen beim Sex. Und dann heißt es, da wird untersucht und dann stellen die fest, okay, es ist keine Infektion, es ist nichts, weil das ist auch nicht das, worum es geht. Die Frau geht nicht zum Frauenarzt und sagt, ich habe eine Infektion. Die Frau geht dahin und sagt, ich habe Schmerzen beim Sex. Und dann wird irgendein Standardprogramm abgefahren, anstatt wirklich zu gucken, wo ist das Problem. Und dann geht es darauf hinaus, wenn der Gynäkologe nichts findet, dann sagt er, ja, ach, Sie müssen sich vielleicht einfach besser entspannen mit ihrem Mann und trinken sie vorher vielleicht ein Glas Rotwein und dann nickt die Frau und geht, weil sie einfach merkt, hier kommst du nicht weiter, ja. Und keiner will hören, trink einfach mal ein Glas Rotwein, dann tut's nicht mehr weh. Das ist nicht das, das hat sie schon ausprobiert, ja. Sie geht ja zum Arzt, weil sie ja wirklich dieses Problem hat. Das finde ich, das ist ein sehr typisches Problem oder was viel einfacheres. Eine Frau kommt zum Frauenarzt und sagt, ich hätte gern eine hormonfreie Verhütung. Es gibt einen Grund, warum sie diese Frage stellt. Ja, es gibt einen Grund, weil sie Angst hat vor der Pille, weil sie so viele Horrorstories gehört hat, weil sie die Pille nicht versteht, oder weil sie irgendwelche andere Ereignisse hat in ihrem Leben, an ihrem Körper festgestellt hat, wo sie denkt, vielleicht kommt das ja von der Pille. Das ist mysteriöse, gefährliche Dinge, was ich jeden Tag nehme. Und sie braucht einfach Aufklärung. Ja, und sie will einfach wissen, ist es gut, ist es schlecht, ist das Hormonfreie jetzt besser, geht es mir hinterher besser? Und da musst du halt, du merkst schon, du musst ja wahnsinnig viel ausholen, auch als Gynäkologe. Ne? Du musst einfach gucken, hören, worum geht es ihr jetzt genau? Und dann festlegen oder ihr dann erklären, worum es eigentlich geht. Und dann kann man die Entscheidung gemeinsam treffen. Also, ja, verstehst du? Du musst also quasi die Patienten auf dieselbe Ebene heben wie du, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und das, glaube ich, machen, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, also mein Stiefvater, der war Internist, ganz, ganz lieber Mann, wirklich. Und der hat immer zu mir gesagt, also als ich angefangen habe in Medizin, habe ich gesagt, Klaus, wie erklärst du den Patienten, wie die ihre Medikamente nehmen sollen oder dies, das, jenes? Ne? Und da hat er einfach gesagt, ach, das verschreibst du denen, die sind ja dumm. Das hat er ja lieb gemeint, die sind ja dumm, die verstehen so und so nicht. Ja? Und das ist so ein bisschen noch diese althergebrachte Einstellung, was viele Ärzte wirklich aus der älteren Generation noch haben und was wir halt auch kennen. und womit wir auch ausgebildet worden sind, so nach dem Motto, die Patienten müssen gar nicht so viel wissen. Das, ja, und damit sind wir dann halt wieder dann bei deiner Frage, ne? Wie, was sind so die typischen Sachen, beziehungsweise wie kann man diesen Missstand eigentlich beheben? Weil es kommen immer wieder dieselben Fragen. Und das müssen wir einfach ändern.
Ja. Ja. Du meintest ganz am Anfang, ein Thema sind bei dir zum Beispiel Hormone, wo du quasi gerne dann drüber sprichst mit dem Patienten. Oder was eine Frage ist, die oft kommt. Wie ist da dein Standpunkt? Was würdest du sagen? Wo gibt es da vielleicht ein Missverständnis im Hinblick auf Hormone?
Also ich finde Hormone extrem spannend. Viele Leute, also eins der größten Missverständnisse ist, dass Hormone irgendwas Giftiges sind. Ne? Weil Hormone, das klingt sowas, das klingt fast wie Cortison, das klingt wie etwas, was dem Körper vielleicht einen Schaden zusetzt, was den Körper auf mysteriöse Art und Weise manipuliert. Und was die Menschen verstehen müssen, ist, dass Hormone eigentlich nur Botenstoffe sind. Ne? Und es gibt, das Wort Hormon ist eher negativ besetzt, wohingegen ein Wort wie Enzym zum Beispiel, Enzym ist ja positiv besetzt. Ne? Und wenn irgendwo auf dem Präparat steht, ein Enzym, bla bla bla, dann denkt ihr, oh, ein Ananas-Enzym, bestes Beispiel. Das klingt wie natürlich, das klingt toll, aber ein Hormon klingt gefährlich. Aber dabei ist es alles manipuliert an den Zellen und alles hat da irgendwo eine gewisse Funktion. Also das schon mal, um das Wort schon mal aufzuklären. Und das Zweite, was ich sehr spannend finde oder was ich auch sehr gerne erkläre und erzähle, sind, was die Hormone eigentlich in unserem Körper machen. Unsere eigenen Hormone, was die verursachen, wie die funktionieren. Und also wir reden jetzt von den Hormonen an sich, die natürlichen, und natürlich die Ersatzstoffe, das ist was anderes. Ja, da erkläre ich auch gleich noch was zu. Und die natürlichen Hormone beispielsweise, die steuern so viel von uns, so viel mehr, als man ahnt. Ja? Nicht nur Pubertät und Periode und Wechseljahre, sondern unser ganzes Miteinander und unsere Psyche zum Beispiel, ja, das ist total spannend. Also die Hormone sind zum Beispiel dafür zuständig, wenn wir in den 20ern anfangen, Babys total lecker zu finden, ja, finden, dass sie total lecker riechen und schon, wenn ein Baby irgendwie weint, dann wollen wir hinrennen und irgendwie helfen. Das ist in uns verankert. Und aber auch dieses, ich will alle versorgen, ich will gucken, dass es allen gut geht, ne? Ich will gucken, dass es die Familie gut geht, ich will gucken, dass es den Kindern gut geht. Ich will mich um die Freundin kümmern, ich will mich um irgendwelche Sachen in der Schule kümmern von den Kindern, und dann geht es immer weiter mit diesem, ich will es auch allen recht machen, ich will es allen gefallen. Ne? Das ist typisch in den 30ern, ne? 20er und 30er, ich versuche alle happy zu machen. Deswegen sind Frauen in den 30ern häufig so gestresst, und 20er und 30er, und die versuchen es allen recht zu machen. Du versuchst Kinder und auf der Arbeit dann auch noch und den Chef und die Arbeitskollegin und wie auch immer, versuchst alles zu managen. Daher kam dieses Unwort Multitasking zustande, weil wir einfach denken, okay, wir müssen an allen Fronten irgendwie alles richtig machen. Und setzen uns dabei natürlich sehr, sehr unter Druck. Das kennen wir ja. Ich meine, du arbeitest ja auch, du bist ja auch Mama, du kennst das ja. Du versuchst irgendwo alle die Bälle in der Luft zu halten. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, du machst gar nichts richtig. Ne? Das ist auch völlig okay, ja, das Gefühl zu haben. Aber man muss erst an den Punkt kommen. Und sehr spannend wird es später, so ab dem 40. Lebensjahr, wo die Hormone anfangen, so ein bisschen nachzulassen. Weil die Qualität der Eisprünge nimmt ja ab und so. Das wissen wir ja. Mit dem Alter verändert sich das. In den 40ern fängt an, sich was zu verändern. Und die Hormone, die sich zuerst verabschieden, ist das eine Hormon, das Progesteron, was macht, dass wir entspannt sind und so weiter. Das geht als erstes. Das fängt an, als erstes abzusinken. Als zweites fängt an zu schwanken, das Östrogen, also unser Hormon, was macht, dass wir alle recht machen wollen. Wir uns interessiert, was denkt sie von mir, was denkt er von mir, was sagt die Schwiegermutter gleich, wenn sie reinkommt und so weiter. Ja? Und wenn diese Hormone anfangen zu schwanken, lichtet sich dieser Nebel, den man so hatte die ganze Zeit, dass man merkt, man hat eigentlich gar keine Lust, es allen recht zu machen. Das will man eigentlich nicht mehr. Und das ist eine Phase im Leben, wo man früher gesagt hat, die Frauen fangen da an, keine Ahnung, zu stricken und zu töpfern und bekommen irgendwie so eine Art Midlife-Crisis. Oder was man vor 10 Jahren noch gesagt hat, die Frauen werden unsichtbar ab 40. Das ist ein Trugschluss, ein etwas, was von den Generationen vorher so ein bisschen an uns herangetragen wurde und uns so ein bisschen eingetrichtert wurde. Aber die Wahrheit ist komplett anders. Die Wahrheit ist, in deinen 40ern wachst du auf. Ja, du hast keine Lust mehr, wie gesagt, alles für jeden zu sein. Du bist müde und du bist es leid und du willst das einfach nicht mehr. Und die dritte Hormon im Bunde, was für uns Frauen wichtig ist, ist das Testosteron. Und Testosteron ist das Hormon der Action, Aktivität. Aber auch ein Hormon, was Libido auch steuert. Das bedeutet, du bist in den 40ern, wirst du auf einmal wach und sagst, dieses Leben, so wie es ist, war zwar schön, hatte seine Daseinsberechtigung, aber jetzt will ich was ändern. Ja? Und dann, das ist auch oft meine Mission, auch Frauen über diesen Bereich in ihrem Leben aufzuklären, weil die das nicht kennen. Weil die irgendwie denken, irgendwas stimmt nicht in der Ehe, irgendwas stimmt nicht mit mir, die fühlen sich unwohl. Denen zu sagen, pass mal auf, das ist eine ganz magische Zeit, die jetzt beginnt. Weil das heißt, dein Körper gibt dir den Signal, jetzt hast du die letzten 20 Jahre dich um die Familie gekümmert. Und das ist ja auch wunderbar so. Aber die nächste Zeit ist für dich. Und da fangen viele Frauen an, sich auch neu zu definieren. Und neu, also eine neue, eigentlich ist eine neue Identität, das ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber man fängt an, neue Dinge auszubauen. Ich habe zum Beispiel, ich habe das gar nicht gewusst früher. Ich habe ja gedacht, so ab 40 wird das Leben traurig und grau und ja, und da wird man irgendwie alt und uninteressant und frustriert. Das war natürlich das, was ich auch vorher gesehen hatte. Ne? Ich fand, die Frauen waren irgendwie alle frustriert. Und Frauen können frustriert sein in den 40ern, wenn du ihnen nicht erklärst, was mit ihnen passiert, wenn du sie auch medizinisch nicht auffängst. Und da ist es wichtig, die Frauen medizinisch auch aufzufangen. Was, ich glaube, in den USA ist das ein bisschen besser ausgebaut, diese Phase des Lebens in der Frau. Aber in Deutschland fehlt es total an uns vernünftige Medizin für die Frauen in der Lebensmitte. Weil wenn du das vernünftig angehst und die Frau da richtig begleitest und sie richtig auf den richtigen Weg schickst, dann kann sie noch 20, 30, 40 Jahre lang richtig fit sein und richtig toll. Also Dinge auch, also nicht nur irgendwie, ja, für Enkelkinder da sein, sondern echt ihr eigenes Ding machen, ja. Und irgendwie sagen, ich mache jetzt einen Hundesalon auf oder ich mache jetzt doch meine Weltreise, die ich schon immer machen wollte. Oder keine Ahnung, tausend Sachen, ja. Oder ich fange jetzt an, irgendein Produkt im Internet irgendwie zu verkaufen oder schreibe ein Buch, so wie ich jetzt gemacht habe. Also ich schreibe irgendwas. Und das ist mir extrem wichtig. Na, wie bin ich überhaupt auf dein Thema gekommen? Das war mit den Hormonen, genau. Und das ist das, was ich Frauen auch erklären will. Ne? Auch wenn Frauen auch in den 30ern auch so richtig gefühlen, sich manchmal so richtig ausgebrannt, ne? Also wenn es auch so die 40 zugeht. Weil die sind irgendwann mal echt fertig, ne? Die Kinder fordern viel, der Arbeitgeber fordert viel. Und viele von uns sind dann auch wirklich verzweifeln an diesem, dass du nirgendwo richtig das machst, dass du Ende machen kannst, wie du es willst. Ja, das ist bei mir immer noch so. Mein Schreibtisch in der Praxis ist voll, ja, und zu Hause ist dann, kann dann sein, dass die Kinder dann, gerade mein Sohn, der wird heute 11, wenn ich nicht aufpasse, dann geht er mit zwei verschiedenen Strümpfen aus dem Haus, ja, und fällt dann erst abends auf und so, ja. Und das sind so Sachen, da muss man einfach akzeptieren, dass es nicht geht. Es gibt ja immer wieder solche Interviews mit irgendwelchen Celebrities, die sehr viele Kinder haben. Und dann heißt es, ah, Mensch, wie schaffen sie das denn alles? Und dann ist es so, keiner schafft das. Auch wenn du ein Celebrity bist, mehr als 24 Stunden am Tag hat niemand. Ja? Und das ist ganz wichtig zu akzeptieren. Mache überall 70-80%, das ist durchaus ausreichend. Ne? 100% schaffst du nicht.
Ja, absolut. Und bei dir in dem Buch geht es ja auch vor allen Dingen um das Thema, dass so gerade der weibliche Körper zum Teil sehr schambehaftet ist oder dass das was ist, wo wir Frauen, ich sage jetzt mal im doppeldeutigen Sinne, Angst haben hinzuschauen oder uns wirklich mit zu beschäftigen. Was glaubst du, woher kommt es? Und du hast wahrscheinlich so eine totale Faszination auch für den weiblichen Körper. Und vielleicht, ich würde also gerne da nochmal so ein bisschen mehr mit dir eintauchen, vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen, was der weibliche Körper eigentlich für ein, ich sag mal, ein Tempel ist, ja, oder für ein Wunder.
Super.
Und was der weibliche Körper alles kann und wie wir vielleicht unseren Körper auch richtig einsetzen, um ja vielleicht auch wirklich beim Sex Spaß zu haben und nicht irgendwie nur.
Absolut.
Ja, genau.
Absolut. Also Laura, da sprichst du auch wirklich in ein Herzensthema von mir an. Diese Frage, woher kommt die die Scham oder der Scham? Du weißt, ich bin Amerikanerin, ne? Ich schmeiße immer die ganze Zeit die. Okay. Ich schmeiße immer die ganzen Artikel nach 25 Jahren Deutschland. Ich kann es immer noch nicht richtig gut. Also die Scham kommt tatsächlich, das ist tatsächlich ein sprachliches Problem. Ja, wir müssen ganz, ganz weit zurückgehen. Der Aristoteles hat irgendwann mal das weibliche Geschlecht benannt nach dem einzigen für ihn ersichtbaren Sinn und hat es Vagina genannt. Also Vagina, Latein für Scheide, wo das Schwert reinkommt. Ne? Das war für ihn der Sinn. Alles andere wurde ignoriert. Und die Vagina ist ja eigentlich nur der Geburtsschlauch, der Geburtskanal. Und alles, was wir außen haben, nennt sich Vulva. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur im Deutschen, sondern in vielen Sprachen dieser Welt kein gescheites Wort haben für unser Geschlecht außen. Die meisten Deutschen kennen nicht mal das Wort Vulva. Ja, für die ist es alles die Vagina. Und das heißt, wenn wir unsere Kinder erziehen, dann sind auch so erzogen worden. Ne? Dann sitzt man dann da und sagt, deine, wenn überhaupt, das waren vielleicht deine Vagina oder deine Scheide, aber es ist nicht das richtige Wort. Das Wort für außen ist Vulva. Und die Vulva ist nicht einfach nur ein Begleitprodukt der Vagina, ist nicht einfach so ein passiver Begleiter, sondern die Vulva ist eigentlich, da spielt die Musik. Ja? Da ist ja alles, da ist ja der Klitoris sozusagen. Und die Klitoris ist eigentlich embryonal genetisch gesehen für uns das Pendant des Penis. Und die Klitoris ist aber nicht nur so ein kleiner Knopf, der außen ist, sondern da hat innen den ganzen Schwellkörper, die der Penis hat, haben wir alles innen. Wir haben das komplett innen. Und wenn die Klitoris angeschwollen ist in der sexuellen Erregung, hat das locker so viel Volumen wie ein erregierter Penis auch. Wow! Und weißt du, wo man das lernt? Nirgendwo. Also wir haben das Studium nicht gelernt. Wir haben es nicht gelernt. Das lernst du, wenn du dich mit dem Thema Sexualmedizin auseinandersetzt. Und es gibt sehr, sehr wenige Profis aus diesem Gebiet, die auch Forschung betrieben haben und so weiter und wirklich Leichen seziert haben und wirklich diese anatomischen Strukturen festgestellt haben und diese ganzen Prozesse auch erstmals identifiziert haben. Die klassische moderne Medizin oder die klassische Medizin hatte bisher daran überhaupt kein Interesse. Also, aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Woher kommt die Scham? Die Scham ist hauptsächlich für mich ein Sprachproblem. Das bedeutet, du bekommst gar nicht eigentlich gesagt, was du da hast. Das heißt, Vagina, irgendwann kriegst du mit, okay, Vagina ist da, wo du einen Tampon einführst und das ganze Außen existiert nicht. Und wir können wahnsinnig viel über eine Kultur erfahren, wenn wir ihre Sprache anschauen. Und wir gucken, was haben sie für Worte und welche Worte haben sie nicht. Ja. Was ist ein typisches deutsches Wort? Kaffeefahrt, typisches deutsches Wort zum Beispiel. Ja. Letztens habe ich auch wieder ein Wort gehört, wo ich gedacht habe, Schadenfreude. Was heißt denn Schadenfreude auf Englisch? No idea. Schadenfreude auch typisch deutsch. Aber ein Wort für die Vulva oder dass die Vulva überhaupt in Sprachgebrauch, in normale Stellung einnimmt, haben wir nicht. Und das heißt, das kleine Mädchen bekommt mit, dass diese Art des Körpers negiert wird. Na, es liegt also nicht unbedingt, nicht zwingend, dass es irgendwie dreckig oder schmutzig ist. Ich meine, das gibt's ja auch zu Genüge, ne? Das heißt, pfui, fass dich nicht da unten an, das ist pfui, das wissen wir. Aber auch in den Familien, wo es nicht heißt pfui, das ist bäh, es gibt einfach kein Wort dafür. Und das weibliche Geschlecht einfach Vagina zu nennen, ist einfach falsch, weil du es reduzierst auf da, wo der Penis reingeht oder da, wo das Baby rauskommt oder da, wo das Blut rauskommt. Weil das so die Dinge sind, die maximal in unserer Gesellschaft toleriert wurden. Aber das, was die Vulva eigentlich bedeutet, von außen der Klitoris, bedeutet, dass die Frau in der Lage ist, sich selber sexuell zu befriedigen, ohne auf den Penis angewiesen zu sein. Das ist ein Tabu, was Jahrhunderte Jahre alt ist, wirklich Jahrhunderte Jahre alt. Und dass sie eigentlich genauso ein sexuell starkes Wesen ist wie der Mann auch. Und das wurde eigentlich die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte wurde das unterdrückt. Und dabei ist der Körper der Frau nicht ein schwacher Körper. Ja, das ist das, was uns so ein bisschen in der klassischen, ja, die klassische Vorstellung. Der Mann ist stark, die Frau ist schwach. man sagt ja immer noch im Deutschen, wir sind wieder bei der Sprache, das schwache Geschlecht. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Also ich könnte da immer ausholen und mich aufregen, denke ich immer, okay, reg dich nicht auf, Sheila, das ist so, die wissen es nicht besser. Also Frauen sind wirklich nicht das, absolut nicht das schwache Geschlecht, wirklich im Gegenteil. Ne? Ich denke, das weißt du auch, weil der weibliche Körper ist zu so viel in der Lage. Ja. Und jetzt versetz dich mal zurück in der Zeit vor, sagen wir mal, 5000 Jahren. Ja, bei vielleicht bei den Kelten zum Beispiel, also, oder bei den, ja doch, Kelten ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also wirklich ewig, ewig lang her. Da wurde die Frau als Göttin verehrt, ja. Vor tausenden von Jahren waren die Religionen auch noch nicht, sehr, sehr männlich dominiert. Das sind sie ja heute eigentlich, die Weltreligionen, also, die mir jetzt spontan einfallen. Aber vor tausenden und tausenden von Jahren wurde die Frau verehrt. Weil du musst dir mal vorstellen, du bist ein Mensch, du lebst in einer Sippschaft und da bekommt ein Teil dieser Sippschaft einen dicken Bauch und dann kommt aus ihr Leben raus. Wow! Ja, wow! Und nicht nur, es kommt raus, diese Wesen, die Frau kann auch das Kind völlig alleine stillen, völlig alleine großziehen und die wissen nicht, woher das kommt. Die haben es natürlich irgendwann mal rausbekommen, aber was ist das für ein Wesen? Dann hat dieses Wesen eine für die Männerwelt in deren Augen erstaunlich hohe Toleranz für Schmerzen. Das muss denen schon ein bisschen Angst eingejagt haben, dass sie gesehen haben, wow. Zu diesem ganzen Überfluss haben Frauen ja natürlich noch andere Qualitäten. Wir können sehr gut vermitteln, wir können sehr gut lernen, wir können sehr schnell lernen, ja? Gerade auch wenn es darum geht, unsere Familie zu beschützen. Weil viele Leute sagen, ja, oder viele Leute denken, glaube ich, dass das Weiblichsein eher eine Schwäche ist. Und das ist auch so was, wo ich eigentlich auch mich kämpferisch für dahinstelle und sage, die weibliche Kraft ist beileibe nichts Schwaches, sondern was ist eine weibliche Kraft? Schutzinstinkt, deine Lieben zu beschützen. Ich meine, da kannst du als Mama genauso sagen, wenn jemand irgendwie deinem Kind, ey, du wirst doch für den jemanden umbringen. Du wirst doch für den töten, um den zu beschützen, wenn es sein müsste. Also, ich meine, ich weiß, du bist ja sehr erleuchtet, aber ich denke, wenn es um das Mama-Sein geht.
Im übertragenen ja, Sinne auf jeden Fall gehen ja, natürlich alle Alarmglocken an, wenn natürlich, ja. Klar.
Ja. Da mobilisieren die Kräfte von ja. Wir wissen nicht woher, aber da würden wir sind der letzte Schutzwall für unsere Kinder, für unsere Familie. Und das sind weibliche Attribute. Ja, das ist die weibliche Kraft. Und deswegen ist ja so, dass dieses beste Beispiel sind manche die alten Beispiele, einfach das Yin und Yang zeigt. Und du sagst, das eine ist männlich und das andere ist weiblich. Das bedeutet für uns als Frauen, versuch nicht männliche Attribute so sehr anzunehmen. Das ist das, was mich immer so ein bisschen traurig macht, dass man irgendwie denkt, man darf seine Weiblichkeit nicht ausleben, sonst wirst du nicht ernst genommen, sonst bist du ein Püppchen. Aber dabei ist die eigentliche Weiblichkeit im Kern was extrem Starkes, was extrem Kraftvolles. Und so sind wir eigentlich beide auf eine Art und Weise, ich will nicht sagen, gleichberechtigt ist ein doofes Wort, aber jeder, ob Mann oder Frau, hat seinen eigenen Zweck in der Gesellschaft. Wir sind wie Gabel und Messer. Ja, das ist eins und den anderen macht irgendwie wenig Sinn und zusammen ergibt das erst die Harmonie. Du hattest mich jetzt noch gefragt, wie ist das denn mit der Frau, mit dem Körper? Natürlich, es geht mir natürlich die Frau darum, die Frau als Wesen zu stärken. Und wenn ich das allen Frauen beibringen kann, sie sozusagen abreden kann, wirklich in diese Level oder in diesen mein Gedanken, meine Glaubenssätze, meine Gedankenwelt, was ich habe, dass die Frauen erkennen, ich bin stark, ich bin kraftvoll, ich bin eigentlich eine Supergöttin, so wie ich bin sozusagen, ja, dass sie auch erkennen und auch gucken, also nicht nur graue Theorie, sondern wirklich schauen, dass die Natur der Frau ein Organ geschenkt hat, was einzigartig ist in der Menschheit. Einzigartig, nämlich die Klitoris, die nur für das Vergnügen da ist. Die ist nur für das Vergnügen da. Und das ist eigentlich das Symbol unserer Weiblichkeit überhaupt, ne? Weil wir dieses Organ nutzen sollten, weil wenn wir in sexueller Ekstase sind, erreichen wir auch andere Ebenen auch. Ne? Und das ist ja das Spannende. das ist wirklich das Spannende. Und deswegen ist es mir extrem wichtig, also nicht nur für das Miteinander mit dem Partner, nicht nur um Scham abzubauen. Es ist mir extrem wichtig, dass Frauen auch erkennen, die Klitoris ist biologisch uns schon so gegeben, dass wir Spaß dran haben, dass wir auch mit dem Partner Spaß haben und vor Selbstbewusstsein Spaß haben. Wir sind, die Gedankenschulen der letzten hunderte von Jahren haben schon an uns die Spuren hinterlassen, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, auch deine Generation hat auch dieses, ich wollte gerade sagen, meine Generation hat vielleicht mehr als deine, aber das weiß ich nicht, aber dieses Sex ist für, der Mann braucht Sex, der braucht es, um Spaß zu haben, und die Frau lernt es gut zu finden, aber eigentlich geht es eher darum, Sex zu haben, vielleicht um dem Partner ganz nah zu sein oder aber auch um Babys zu machen. Aber Frauen haben durchaus auch eine sexuelle Energie und auch sexuelle Bedürfnisse auch. Und zu sagen, eine Frau ist nicht so scharf auf Sex drehen wie der Mann, nee, sie ist das schon. Sie funktioniert nur anders. Der Körper funktioniert nur anders. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, wenn man an diesem Punkt der Unterhaltung angekommen ist, also des Dialogs angekommen ist, dann einfach dann auch den Mann mit ins Boot zu holen und zu sagen, also die männliche Sexualität und die weibliche Sexualität verlaufen anders, ja, die funktionieren anders. Und wenn beide im Schlafzimmer harmonieren sollen, dann ist es auch wichtig, dass dieser Sache auch Rechnung getragen wird, ne? Dass man einfach weiß, die Erregungskurve der Frau, die ist nicht einfach, also beim Mann, ich erkläre das immer ganz gern so mit dem Herd, ja. Der Mann ist ein Gasherd, das heißt, du machst den an, du machst diesen Schnick, Schnick, Schnick und machst, poch, die Flamme ist da und der ist so weit. Ja. Und wir sind ja so, weißt du, wir sind besser die Backöfen. Wir brauchen erstmal so eine Vorheizzeit. Wir müssen erstmal Backöfen anheizen, bis so die Betriebstemperatur erreicht ist. Und ich glaube, das wissen viele Frauen nicht, dass wir so funktionieren und dass es völlig okay ist, so zu funktionieren. Das wissen viele Männer nicht. Der Mann denkt den ganzen Tag an Sex irgendwie und dann denkt, oh, wenn ich nach Hause komme und wenn ich meinen Schatz sehe, dann und so. Und er kommt nach Hause und will, und sie hat andere Sachen im Kopf und denkt, was will der dann jetzt? Und da ist so viel Konfliktpotenzial allein in dieser Situation, ja. Dass es wichtig ist, einfach diesen Tatbestand zu verstehen. Ja, dass du einfach stehst, die Frauen brauchen einfach eine Anlaufzeit, und dass man als Frau auch versteht, ich bin jetzt nicht kaputt. Ich bin jetzt nicht defekt, weil ich nicht so funktioniere. Ja. Noch ein Wort, wieder mit Sprache. Was ich hasse und was ich auch verbanne. Ja, wenn das jemand zu mir sagt, dann verbanne ich das. Wenn Frauen zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich bin frigide. Oh, da versuche ich immer, meinen ganzen Ärger nicht hochkochen zu lassen. Weil dieses Wort gibt es, also diesen Tatbestand gibt es nicht. Das ist etwas, was ich Leute oder alte Männer ausgesucht haben oder ausgedacht haben, um zu bezeichnen, warum die Frau keine Lust hat auf Sex. Nein, das funktioniert so nicht. Es ist nicht frigide, es ist einfach, weil die Frau nicht im richtigen Kontext mit Dingen erregt wurde, mit Dingen, die sie schön findet. Schlicht und ergreifend. Ja? Und jetzt sind wir auf das Thema überhaupt gekommen. Das war mit dem Thema
Sexualität. Nee, es ist super spannend, deswegen unterbreche ich dich gerade auch gar nicht, sondern ich höre ganz, ganz gespannt zu. Ich würde ein paar Gedanken mit Details, die mir jetzt gekommen sind, während du gesprochen hast. Es ging quasi, die Frage war am Anfang, woher kommt es, dass wir so schambehaftet sind, gegenüber sozusagen ja unserer Vulva. Und ein Gedanke, den ich absolut mit dir teile, ist, als Frau wieder dahin zurückzukommen, so diese eigene Göttlichkeit, so die eigene innere Göttin anzuerkennen und wirklich so diese innere Kraft anzuerkennen, wo ich nämlich auch so rein historisch gesehen kann man ja auch sehen, dass so diese Kraft der Frau, auch dieses ganze Urwissen, gerade auch so in, ich sag mal so, katholische Kirche war das natürlich was da nicht so gut mit funktioniert hat, ja.
Ja.
Und was natürlich sozusagen historisch gesehen auch eine Geschichte hat, was dazu geführt hat, dass wir heute so über uns denken.
Absolut.
Und ich auch glaube, dass die Frau genauso wie der Mann unglaublich mächtig ist. Und dass es aber so war, ist nur eine Theorie von mir, kann man jetzt natürlich auch drüber diskutieren, aber dass vom Mann oder von bestimmten Männern die Macht haben wollten, ist irgendwann halt nicht so gerne gesehen wurde, dass die Frau genauso mächtig ist und sie dadurch halt geschwächt wurde in über ihren Körper vor allen Dingen auch. Und
genau.
Ich finde es einfach so toll, dass du das auch nochmal so gesagt hast, wie wichtig es ist, da wieder hin zurückzukommen und sich auch zu erlauben, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen und den auch wertzuschätzen und auch auf allen Ebenen dann, und was du auch gesagt hast mit den Glaubenssätzen, das hängt ja dann alles miteinander zusammen, wie wir uns bewegen, wie wir sind, wie wir sprechen, was wir uns zutrauen, und umso mehr wir in unserem Körper verankert sind, in unserer natürlichen Power, und was du auch gesagt hast mit der Kraft der Frau, seitdem ich ein Kind zur Welt gebracht habe, also du bist ja auch Mama, denke ich mir einfach, okay, also schwaches Geschlecht, ich weiß nicht genau, wer sich das ausgedacht hat, aber da muss es irgendein Missverständnis gegeben haben, weil das sind ja Kräfte, die da in einem wirken, die sind ja überdimensional, ne? Also das ist ja auch was, da wirkt ja was durch dich hindurch, was größer ist als du selbst. Also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen, ne?
Absolut, ja, absolut, absolut. Ja, das ist lustig, dass du sagst, da muss irgendwie ein Missverständnis. Genau, da haben wir was falsch verstanden, genau richtig. Ja. Ja, aber du aber sagst, mit der katholischen Kirche, wusstest du, dass wohl ganz früher, es gab auch in der katholischen Kirche auch wohl weibliche Priesterinnen auch, und es wurde abgeschafft. Ja. Die haben gesagt, das Weib darf nicht sprechen. Das wusstest du wahrscheinlich, aber das fand ich, weil ich dann auch immer wieder historisch mich damit auch beschäftige, und dann irgendwie, als ich das gehört habe, ich denke, ey, wie konnte es so weit kommen, dass sich das auch so schön fortgesetzt hat, ne? Also, dass da keiner aufgestanden ist und gesagt hat, pass mal auf.
Bis heute.
Ja. Ja? Und das ist wirklich, damit bin ich groß geworden, damit sind wir alle groß geworden, ne? Mit diesem,
Was würdest du denn sagen, für alle Frauen, die jetzt gerade zuhören, und mit mir resoniert das auch auf jeden Fall sehr, sehr stark, wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, ja, ich bin, oder zum Beispiel jemand hört jetzt zu und sagt, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo es genauso war, wie du am Anfang gesagt hast, irgendwie die Vulva, das ist, was hast du gesagt, schmutzig oder irgendwie, ne, Fuli.
Genau.
Dass das wirklich so richtig, dass man da so richtig Angst vor hatte, oder richtig, so, es richtig schambehaftet ist. Was würdest du sagen, wie kann das die Person auflösen, oder wie kann man da mehr wieder wirklich in seine weibliche Kraft kommen und mehr auch dieses Wunder und was du auch gesagt hast, diese Freude auch an der eigenen Sexualität wieder mehr feiern, mehr wahrnehmen und diese Scham vielleicht auch auflösen?
Das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das ist ein längerer Prozess, oder es ist, sagen wir mal so, ist es ein Wachstumskurve, sagen wir mal so. Als Wichtigstes ist, was ganz Einfaches zu machen und einen Spiegel zu nehmen und sich einfach mal die Vulva anzuschauen. Einfach mal ganz, ganz basic kennenlernen, einfach mal gucken, wo ist jetzt hier was, ja? Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich habe natürlich für das Buch sehr, sehr viel Recherche gemacht, ne? Und sehr viele so feministisch ausgerichtete Bücher der, sagen wir mal so, der 60er und 70er, die haben immer wieder die wunderbare Schönheit der Vulva betont. Und da ist es mir wichtig, erstmal zu sagen, du musst deine Vulva nicht anschauen und die sofort super schön finden, weil es für dich erstmal ein super ungewohnter Anblick ist. Du siehst erstmal viele anatomische Teile, die irgendwie so vielleicht blabberig sind oder die schrumpelig sind oder lustig aussehen und komische Farben, wo du nicht weißt, warum ist die Schamlippe da dunkel und da ist, hä, was ist das? Also das ist mir schon mal wichtig, ja, weil sonst guckt man sich an und sagt, ich finde das aber gar nicht schön. Ich finde, das sieht aus wie irgendwas, keine Ahnung, plattgefahrene Schnecke auf der Straße oder so. Okay, das gefällt mir nicht, ja. Dann hast du auch noch einen eigenen Geruch und dann hat man vielleicht ein bisschen Ausschuss und man sagt, nee. Angucken und einfach sagen, okay, sich so ein bisschen bewusst sein, dass diese Stimmen kommen werden, die sagen, oh, das ist ein komischer Anblick, ist völlig okay. Man ist es einfach nicht gewohnt, ja. Ich sage immer, ich bin ja gewohnt, weil es ist ja mein Arbeitsmaterial, da jeden Tag Vulva anzugucken. Für jemanden, der das nicht kennt, der sagt erst mal so. Das ist vielleicht schon mal das Allerwichtigste. Und das kann schon allein mehrere Tage dauern, dass man einfach guckt und auch ruhig mal zu verschiedenen Zeiten gucken, ne? Gucken, wie sehe ich rasiert aus, wie sehe ich unrasiert aus, wie ist es, wenn ich die Periode habe, wenn man sehr gewagt ist? Oder sagen, okay, wie sieht es aus, wenn ich blute zum Beispiel? Wie sieht es aus, wenn ein komischer Ausfluss ist? Wie sieht es aus, wenn ich unten vielleicht so einen komischen Pickel habe vom Rasieren? Wie sieht das denn aus? Einfach anschauen, das ist erstmal das Erste. Und dann, wenn es dazu übergeht, also viele Frauen, die sich auch schämen mit der Vulva, haben auch ein Problem, auch etwas in die Vagina reinzutun. Also viele können auch dann keinen Tampon reinstecken. Das ist natürlich, das ist Vulva-Angst 2.0, das ist schon ein bisschen mehr. Wenn sowas ein Problem ist, das lässt sich relativ leicht abbauen. Man muss sich nur trauen. Das ist wie vom 5-Meter-Brett springen oder was gibt's, 7-Meter-Brett, also wirklich, das war irgendwie da vorne, man kostet mehr Überwindung, und wenn man es macht, denkt man, ach Gott, war eigentlich gar nicht so schwierig. Dass diese Frauen gucken, dass sie vielleicht irgendwas in die Vagina reinstecken. Ja, vielleicht mit einem Spiegel, vielleicht ohne. Und da kann man auch ruhig mit einem ganz, ganz kleinen Gegenstand anfangen. Da kann man Q-Tip erstmal nehmen. Ne? Und dann, das ist für manche Frauen erstmal ein bisschen schwierig, weil der Eingang von der Vagina ja extrem empfindlich ist. Die ist ja sehr, sehr, das spürst du ja alles. Dass man mit Atmung, Atemübung und mit Zeit und mit sich wirklich ganz viel Zeit lassen und Geduld einfach da was einschiebt. Ne? Und dann vielleicht mal den Finger und einfach feststellt, wenn man den Finger drin hat, braucht man vielleicht einfach nur einen kleinen Finger, einfach feststellt, okay, es passiert eigentlich nichts. Und was ich eigentlich sehr gerne empfehle, sind Vibratoren. Es gibt ja Auflegevibratoren für die Klitoris, wo man erstmal die Kraft der Klitoris und die sexuelle Erregung erstmal überhaupt entdeckt. Ja, und erstmal feststellt, wow. Und dass man dann vielleicht im erregten Zustand guckt, wie sieht's aus, weil dann ist die Vagina auch ein bisschen mehr geöffnet und dann kann man auch ein bisschen mehr reinschauen und dann traut man sich vielleicht eher mal mehr. Wenn man aber jetzt in einem Haushalt lebt, wo man sagt, ich kann mir jetzt kein Toy kaufen, was ist, wenn mein kleiner Bruder das findet oder sonst irgendwas, ja, das ist natürlich dann auch, verstehe ich auch, ja, würde ich dann vielleicht mal versuchen, mit einem Duschkopf dran zu halten an die Klitoris. Man duscht ja meistens alleine, um zu gucken, wie fühlt sich das jetzt an, ja. Und aber es ist ein Lernprozess, aber es ist auf alle Fälle machbar. Und ganz wichtig ist, dass man in diesem Zusammenhang auch wirklich feststellt, dass das, was ich im Kopf habe, dass es bäh ist, dass es schmutzig ist, oder dass ich vielleicht irgendwas verletze. Oder ich höre da so viel. Ich hatte letztens auch mich mit einem jungen Mädel unterhalten, die gesagt hat, sie will nicht zum Frauenarzt gehen, bevor sie 18 ist, weil der wird dann vielleicht sehen, ob sie sich selber, nee, der will nicht, dass sie irgendwie denkt, sie hätte sich selber befriedigt. Und ich habe genauso geguckt wie du jetzt und einfach so oben und nach oben, weil ich dachte, oh wow, und ich habe ihr dann einfach erklärt, dass es erstmal sehen wir das nicht, ob jemand sich selber befriedigt regelmäßig und zweitens urteilen wir nicht darüber. Drittens ist es uns eigentlich lieber, wenn die Frauen sich selber befriedigen, dann wissen wir, die Frau ist irgendwo in ihrem Körper zu Hause und ist mit ihrer Vagina per Du und alles ist gut. Ja, und, die meint sozusagen, die Vagina meint, studieren wir den nicht gut. Das erleichtert einfach einiges. Ne? Und, das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, dass ein Mädchen aus für mich ein Haushalt, was eigentlich ein standarddeutscher Haushalt ist, auch das irgendwie irgendwo in sich trägt. Und gut, ich glaube, wenn man jetzt vielleicht als Mädchenfrau sich diesen Podcast anhört und sich wiedererkennt, dann ist man ja schon mal einen wichtigen Schritt weitergegangen, weil man sagt, das ist etwas, was mich beschäftigt und ich will das angehen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kann man auch versuchen, du kennst das ja auch, wenn man Glaubenssätze identifiziert, die man sonst nicht auf der normalen Ebene hört, sondern die eher so im Subtext laufen, ne? die in der Metaebene, dass man die rausfiltert und identifiziert. Weil wenn man die identifiziert, kann man sie am ehesten dann auch wegmachen.
Ja. Na? Super schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Du hattest ja auch darüber gesprochen, jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel, Mann und Frau. Und gerade in der westlichen Sexualität, das ist ja so, Sex wird oft einfach so wahrgenommen, die Frau ist dafür da quasi, um den Mann zu befriedigen, aber es geht nicht so sehr darum, dass die Frau genauso viel Spaß hat wie der Mann. Was würdest du sagen, wie kann man das irgendwie angehen für alle, die jetzt gerade zuhören und denken, ja, ich hätte eigentlich auch gerne irgendwie ein bisschen mehr Spaß dabei. Was würdest du sagen, auch aus Erfahrung, wie kann man da als Paar vielleicht auch sich besser zusammenfinden? Oder wie kann man als Frau da vielleicht auch selbstbewusst damit sein und dann auch sagen so, ey, ich bin auch da.
Genau.
Ich bin der Ofen und wir müssen jetzt gerade mal kurz nochmal anheizen.
Genau. Steht ja auf jeder Knackenbackpackung, Ofen bitte vorheizen, steht ja überall drauf. Ja. Genau, nein, aber wichtig ist, also Aufklärung ist extrem wichtig. Das ist ja eins meine Mission in diesem Buch ist wirklich aufklären, dass die Klitoris die Königin der alle Orgasmen sind bei der Frau. Absolut. Und die Königin muss gewürdigt werden, ja? Absolut. Ich sag, was habe ich auch in einem anderen Interview gesagt? Die Klitoris ist die Kanzlerin des Kommens. Ganz, ganz wichtig. Und wenn man das versteht, auch als Mann, dass wenn er eindringt mit dem Penis, das finden wir schön, das gefällt uns, aber der vaginale Geschlechtsverkehr ist einfach schlicht aus rein biologischer Sicht nicht dafür geeignet, uns zum Orgasmus zu bringen. Die Natur muss sich was anderes ausgedacht haben, dieses Miteinander von Mann und Frau, dass beide gegenseitig sich würdigen. Und weil nochmal auf das Biologische zurückzugehen, in der Vagina sind wenige, also sind nicht so Erregungsstrukturen, wie die Klitoris hat. Anders gesagt, die Klitoris hat ja, die ist ja dieser kleine Knopf, der rausguckt. Und er hat links und rechts Schenkel und Schwellkörper, die Vagina, die den Eingang umhüllen. Das heißt, die Frauen, die vaginal zum Orgasmus kommen können, werden eigentlich nur von der Unterseite der Klitoris stimuliert. Und das geht, es ist halt nicht so intensiv, wie man die Klitoris von oben stimuliert, aber man sollte es nicht erzwingen. Und der Mann hat nicht versagt, weil viele, auch jüngere Männer sagen zu mir dann, oder denen ich das erkläre, die sagen, oh, dann machen wir ja gar nichts falsch, dann liegt ja gar nicht an uns. Und ich sage, ja eben, das liegt ja nicht daran, dass dein Penis zu kurz, zu klein, zu dünn, zu, keine Ahnung, zu dick, zu irgendwas ist, sondern es ist einfach so, dass wir Frauen biologisch einfach anders zusammengebaut sind. Und da, wo der Penis beim Mann anfängt, vorne auf dem Körper, fängt ja die Klitoris der Frau ja auch an. Ja? Deswegen, das ist eigentlich das Pendant. Und das Miteinander, also quasi, dass beide miteinander mehr Spaß haben und dass die Frau mehr Spaß hat, ist, dass sie wirklich weiß, wenn ich kommen will, muss ich klitoral stimuliert werden. Und entsprechend das auch äußern. Ne? Also, und ich finde, da zeigt sich auch ein bisschen auch die Qualität einer Partnerschaft, inwieweit der Mann bereit ist zu lernen und inwieweit der Mann auch Freude daran hat, auch seine Frau oder seine Freundin, um sich dem hinzugeben und zu sagen, oh, wir machen jetzt keine Ahnung, Oralverkehr und lecken, mir ist jetzt kein anderes Wort eingefallen, Entschuldigung. Okay, das ist einfach, die Klitoris hat einfach so lange geleckt und gestreichelt und alles wird und wirklich stimuliert wird, bis die Frau dann wirklich da ihre orgasmische Ebene erreicht. Ne? Super, warum auch nicht? Ja, und man muss auch nicht den Oralverkehr als Vorspiel sehen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man denkt, okay, das ist so ein bisschen Vorspiel, bevor er dann seinen Penis reinsteckt und er dann zum Orgasmus kommt, dann sind wir fertig, sondern man kann auch den Oralverkehr zum Main Event machen. Warum nicht? Dass der Mann sagt, ich bin heute dein williger Sklave sozusagen und du bist meine Königin. Ich werde gucken, dass du heute glücklich bist. Und das ist, da muss natürlich eine Bereitschaft von beiden Seiten aus sein. Ne? Also, ja. Als ich denke, die Kommunikation ist, wie es so oft in der Partnerschaft ist, ist wirklich so eine der Säulen, dass man einfach mit sich selber kommuniziert, feststellt, was will ich, was brauche ich. Und das einfach dann dem Partner gegenüber kommunizieren. Das will ich und das brauche ich und das ist normal so. Und das ist in Ordnung so, wie ich das brauche. Ja, also Sie kennen ja vielleicht Beispiele vom männlichen Ego, die relativ, sagen wir mal, empfindlich sind oder relativ leicht verletzbar sind, weil Männer ja häufig, glaube ich, eher Probleme haben, darüber zu reden und ganz, ganz schnell defensiv werden. Und das auf sich beziehen. Und ich glaube, es ist wichtig, als Frau muss man da wahrscheinlich da sehr behutsam vorgehen, sagen, pass mal auf, ich brauche das so, du machst das alles super, aber ich brauche das so und so. würdest du das bitte so machen? Ne? Könntest du das bitte so einrichten? das wäre, glaube ich, wichtig. Aber wie gesagt, ich finde, da zeigt sich auch die Qualität einer Partnerschaft. Vielleicht an die Hörerin da draußen, wenn du 2021 bist, ne, und dein Partner ist 22, 23, der muss auch noch viel lernen. Also ihr müsst beide viel lernen. Ne? Das ist, und eine Partnerschaft ist nie ausdefiniert. Also da lohnt sich auch durchaus dran zu arbeiten und zu gucken, wie man dann doch miteinander auch sexuell lernt. Und ja, das sexuelle Lernen ist ja auch ein extrem lustiges oder nicht lustiges, es ist ein extrem spannendes Thema, was ich nie gedacht hätte und mir gewünscht hätte, dass es mir jemand gesagt hätte früher, ist, deine Sexualität entwickelt sich immer weiter. Das ist total irre. Ja, man hat auch irgendwann mal, also ich bin jetzt über dieses Jahr 50, du kriegst irgendwann mal das Gefühl, deine Sexualität hat ein total Eigenleben. Die hat ein eigenes Leben. Auf einmal kannst du irgendwelche Dinge, auf einmal, ich sag mal, Stichwort Nippelorgasmus, wo du irgendwie so plötzlich mittendrin merkst, oh wow, was war das denn? Und du merkst, die Sexualität hat sich da was Neues einfallen lassen für dich. Du sagst, wow, das ist ja cool. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, also ja, auch wenn man toll. Vielleicht, wenn du 20 bist und du hast noch nicht so viel Spaß am Sex oder du bist vielleicht noch ein Neuling und dir tut es vielleicht irgendwie noch weh, du hast Schmerzen und sowas. Keine Panik, Sexualität ist ein Lernprozess.
Ja. Na? Toll, super spannend. Ich finde es auch so schön, wie offen du mit diesem Thema umgehst. Ich finde es so erfrischend und es tut so gut und es ist so wichtig. Und finde ich ganz, ganz toll. Also vielen Dank für das Teilen von all deinem,
sehr gerne,
von deiner Perspektive. Für alle, die jetzt gerne da tiefer einsteigen möchten, dein Buch Unverschämt. Da geht es ja genau um die Themen, ne? Für alle, die da jetzt noch mehr drüber lernen möchten. Fangen wahrscheinlich am besten einfach damit an, oder? Da sich reinzulesen. Oder gibst du Seminare? Ich weiß es gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Ich gebe jetzt im Moment nicht Seminare, aber ich denke, so wie das Ganze jetzt sich läuft und gestaltet, bin ich mit meiner Mission noch nicht ganz am Ende.
Ja, ich glaube auch.
Hat sozusagen den Anfang gemacht. Im Buch habe ich, also das Buch ist sozusagen die Standardlektüre, da steht alles drin, was du als Frau wissen musst. Periode, Hormone, Schmerzen beim Sex, Hormonschwankungen, all diese Dinge. Wie taste ich meine Brust ab? Also von was mache ich am besten beim Frauenarztbesuch? Was macht er denn da? Also von praktisch bis zur seelischen Komponente, bis hin zu auch zur spirituellen Komponente. Das alles habe ich versucht in mein Buch reinzupacken. Ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, glaube ich. Und das wäre sozusagen das Standardwerk. Und später, ich werde das noch ausbauen, weil es ist ja meine Mission, sozusagen die weibliche Sexualität und unser Knowledge, ne, also unser Wissen als Frau wirklich in das 21. Jahrhundert reinzubringen. Ja, weil je mehr, ich sage mal, Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto mehr Macht bzw. Kraft habe ich. Und wenn Mädchen und Frauen nicht viel wissen, dann schwächt sie das. Und eine geschwächte Frau oder ein geschwächtes Mädchen anfälliger für Dinge, für negative Dinge, anfälliger für Manipulationen, anfälliger auch schlimmstenfalls für Ausgrenzung, für Misshandlungen. Ja? Ein einfaches Beispiel auch für Manipulation, das muss ja nicht mal super perfide sein, aber nehmen wir mal Vaginalsprays, Vaginalduftsprays. Das ist ein Konzern, was uns verkaufen will. Wir würden unten nicht gut riechen, zum Beispiel. Ja? Also ich kriege da oft Anfragen, Expertenmeinung zu irgendwelchen Düftchen oder was habe ich letztens gehört, Anti-Aging-Creme für die Vulva, wo ich echt gesagt habe, also jetzt reicht. Ja. Ja. Also du musst dich jetzt auch noch gucken, dass meine Vulva auch schön ist. Also das, und das meine ich mit dem Manipulieren auch. Also nicht nur in einer ungesunden Beziehung, sondern auch so, dass man einfach für sich selber steht. Genau, und deswegen, du siehst, ich habe auch viel Arbeit, ich habe meine Mission, bin noch ein wenig wach.
Richtig toll. Ich habe im Podcast immer eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Und die Frage ist, stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens, du hattest ein unglaublich erfülltes Leben, bist ganz alt geworden, hast ganz viel verändert, hast deine Mission gelebt. Aber es gab einen technischen Fehler und alles wurde gelöscht. Es gibt deine Webseite nicht mehr, dein Buch gibt es nicht mehr, alles, was du gemacht hast, gibt nichts mehr. Und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Sheila, es tut mir so leid, alles gelöscht, aber hier ist ein weißer Zettel und ein Stift Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diesem weißen Zettel 3 Weisheiten zu schreiben. 3 Dinge, von denen du wollen würdest, wenn sonst nichts von dir in der Welt zurückbleibt, dass das die Menschen wissen. Was würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
Ich würde schreiben, du kannst alles haben, was du, alles Land haben, was du siehst. Anders gesagt, wenn du es in deinem Kopf sehen kannst, kannst du es in deiner Hand halten. Das ist mir so extrem wichtig. Deine eigenen Begrenzungen auflösen, ne? Dich nicht nach dem Dogma von anderen Menschen zu leben, sondern tu das, dein Kopf und dein Herz weiß eigentlich schon, wo du hin willst. Das ist extrem wichtig. Dann wäre mir eine Weisheit, du bist, dein Leben ist die Summe deiner Gedanken. Also versuch, positive Gedanken zu haben, damit du entsprechend das anziehst. Und die dritte Weisheit, ist, dass das Leben ein Wunder ist. Und das weiß ich als Mediziner. Das Leben ist ein Wunder, weil wenn du als Wissenschaftler kommst du an einen Punkt, wo du feststellst, dass diese ganzen Prozesse, sei es, wenn ein Bakterium in die Blutbahn kommt und dann kommt dein Körper mit seinem Immunsystem zerstört ist, das ist ein Wunder. Das ist Intelligenz. Ja? Das wäre mir auch wichtig, das den Menschen zu sagen. Dass es da draußen wirklich eine Kraft gibt, was nicht, was man sich erzählt, sondern was du erfahren und jeden Tag sehen kannst. Und wenn du das einfachste Beispiel willst, das einfachste Beispiel, schau dir deine Kinder an. Dein Kind ist entstanden aus nichts, aus gar nichts. Und das Gesetz der Physik heißt, nichts entsteht aus nichts und etwas entsteht aus etwas. Und nie geht irgendwas verloren. Und auf einmal hast du dein Leben da. Also das wären, glaube ich, zwar jetzt nicht sehr schnell zusammengefasst, meine Weisheiten, aber das sind meine Weisheiten.
Wunderbar. Also ich kann jede deiner Weisheiten zu 1000% unterschreiben. Richtig toll. 1000 Dank. Und an der Stelle einfach auch nochmal danke, dass du da so mit deiner Mission losgehst. Und ich glaube, es ist eine unglaublich wertvolle Mission, Frauen da drin zu bestärken. Und ich wünsche dir dabei allen Erfolg, alles Glück der Welt. Dass dich da die Flügel des Universums tragen und ganz viele Dinge passieren werden, die dir dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen. Und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du da so eine Pionierin bist auf dem Gebiet. Und einfach vielen, vielen Dank.
Ach, vielen Dank, Laura. Hat super Spaß gemacht. Dir auch einen tollen Tag.
Dankeschön.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du gerade auch ganz inspiriert und beseelt bist und vielleicht auch ein großes Lächeln auf deinem Gesicht hast und deinen Körper nochmal von einer ganz anderen Seite siehst, beziehungsweise vielleicht auch einfach ein bisschen neugierig geworden bist oder irgendwie dieses Gefühl bekommen hast, dass du dich gerne mehr und intensiver mit dir, mit deiner Weiblichkeit, mit deinem Körper beschäftigen möchtest oder wenn du ein Mann bist und gerade zugehört hast, vielleicht noch mehr Freude damit hast. Die Frau und den weiblichen Körper auch nochmal von einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und deine Gedanken mit mir teilst, was du für dich mitgenommen hast, was vielleicht für dich die wertvollsten Erkenntnisse gewesen sind. Und ja, die schönste Diskussion und die wertvollsten Beiträge finden eigentlich nach jeder Podcast-Folge bei mir auf Instagram in den Kommentaren statt. Und ich bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar und freue mich natürlich über deine Gedanken. Und wie immer freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes dalässt und mir deine Gedanken dalässt, was der Podcast vielleicht bei dir in deinem Leben verändert hat. Und falls du mein Buch gelesen hast, schön, dass es dich gibt, mein Nummer-1-Spiegel-Bestseller, schön, dass es dich gibt und dieses Buch dir gut getan hat, dich inspiriert hat, dir etwas gegeben hat und du mir eine Freude machen möchtest, dann würde ich mich unglaublich freuen, wäre dir sehr, 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 sehr dankbar, wenn du mir bei Amazon auch dort eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, deine Gedanken dazu hinterlässt, was das Buch bei dir bewirkt hat. Und das gilt natürlich nur, wenn du das Buch gelesen hast und es wirklich auch bei dir was verändert hat und du was daraus mitnehmen könntest, würde ich mich riesig darüber freuen. Und wir haben ja jetzt gerade den Monat Mai. Ich bin immer noch auf Maui. Und falls du gerne tiefer in deine spirituelle Praxis einsteigen möchtest, falls du das Gefühl hast, du möchtest gerne im Alltag mehr auch in deiner spirituellen Praxis verankert sein, dann komm ins Higher Self Home. Das Higher Self Home ist mein monatlicher Fitnessstudio-Bereich für dein Higher Self, wo es wirklich darum geht, einfach kontinuierlich deine spirituelle Praxis in deinem Alltag zu etablieren und in unterschiedliche Themen tiefer einzutauchen. Und du bekommst da ganz viele wundervolle Meditationen, du bekommst Übungen zu deiner Reflexion und du bekommst immer Live-Session mit mir jeden Monat. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und ich schicke dir jetzt eine riesige Umarmung. Es ist so wunderschön, dass es dich gibt. Du bist ein riesiges Geschenk für die Welt. Rock on und Namaste, deine Laura.